Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie. Das verspreche ich Ihnen. Sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, dem Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Schön, dass du auch heute wieder eingeschalten hast. Wie der Titel ja bereits andeutet, geht es mir darum, dir hilfreiche Impulse mitzugeben und dich dazu einzuladen, deine eigene Situation im Unternehmen einmal genauer zu reflektieren. In unserer neuen Podcast-Reihe Business Snack High Performance Talk sprechen wir mit HR-Verantwortlichen, Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen und Vorständen, die täglich an der spannenden Schnittstelle zwischen Menschen, Strukturen und wirtschaftlichen Erfolg wirken. Gemeinsam gehen wir der Frage nach, wie High Performance im Unternehmensalltag gelebt werden kann, auf eine messbare, menschliche und nachhaltige Weise. Unsere Gäste geben dabei wertvolle Einblicke, teilen persönliche Erlebnisse und berichten von konkreten Herausforderungen und erfolgreichen Ansätzen aus der Praxis. Heute freue ich mich besonders, Katrin Hohensinner-Häupl begrüßen zu dürfen. Katrin Hohensinner-Häupl ist Geschäftsführerin von Frutura, einem der führenden Produzenten und Vermarkter von Obst und Gemüse in Österreich. Was 1999 als Vision von drei Landwirten begann, ist heute ein Familienunternehmen mit über 900 Mitarbeiterinnen an mehreren Standorten in der Steiermark. Frutura beliefert den Lebensmittelhandel jährlich mit rund 250.000 Tonnen Obst und Gemüse und ist Vorreiter in Sachen nachhaltiger Landwirtschaft und Digitalisierung. Was Katrin auszeichnet, ist ihre klare Vision für eine zukunftsfähige Lebensmittelproduktion. Und unter ihrer Führung wurde die Frutura Thermalgemüsewelt in Bad Blumau etabliert, wo mithilfe von Thermalwasser aus 3500 Meter Tiefe ganzjähriges Gemüse klimaschonend angebaut wird. Unter anderem die berühmten Blumauer Tomaten. Dabei hat Katrin zuerst einen ganz anderen Lebensweg eingeschlagen und sich für Finanz- und Steuerrecht entschieden. Sie ist als Steuerberaterin in Österreich und auch den USA zugelassen. Katrin Hohensinner-Häupl steht für unternehmerischen Mut, Innovationskraft und ein tiefes Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mensch und Natur. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir, liebe Katrin, und auf deine Einblicke, wie du als Unternehmerin High Performance nachhaltig gestaltest. Und daher danke, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben uns gerade unterhalten, wie sich 2025 so entwickelt und von Unternehmerin zu Unternehmerin. Ja, ganz interessant, auf das gehen wir jetzt nicht ein. Wäre vielleicht einmal interessant für den ein oder anderen Hörer oder für die Hörerin, was wir so im stillen Kämmerlein immer vordiskutieren bei den Podcasts. Finde ich immer ganz spannend. Vielleicht fasse ich das auch einmal zusammen in einen Podcast, wo ich darüber spreche, was ich mit den Interviewerinnen und Interviewern so diskutiere. Ja, schön, dass du Zeit hast. Wir haben einen Podcast online heute wieder mal. Und ich gehe mal auf die konkrete Frage rein. Was siehst du in deiner Arbeit oder in deiner Vergangenheit auch als wichtigen Faktor für High-Performance-Culture? Was ist so für dich die Definition davon?
Für mich die Definition ist, dass es eine offene Kultur ist, wo man Mitarbeiterinnen natürlich auch Verantwortung übergibt, dass sie selbst Entscheidungen treffen können und auch, wo Mitarbeiterinnen gefördert und gefordert werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig als Umfeld für die Weiterentwicklung von den Mitarbeitern.
Und wie siehst du die Rolle der Führungskräfte? Du hast ja gerade erzählt, dass du die letzten zwei Jahre eine Struktur aufgebaut hast. Ja, wie wichtig ist bei dir die Führungskraft, um High Performance zu erreichen?
Die Führungskraft ist natürlich entscheidend für eine High-Performance-Culture, weil die Führungskraft ja auch die Vorbildwirkung hat. Mir ist es da auch wichtig, dass die Führungskräfte oder auch, dass ich persönlich zu meinem Team auch persönliche Beziehungen habe. Da geht es jetzt nicht darum, dass man mit jedem befreundet ist, aber ich finde, man sollte doch wissen, was die Mitarbeiter auch für Themen haben außerhalb der Arbeit. Ein gewisses Maß an Empathie ist aus meiner Sicht ganz wichtig für Führungskräfte. um auch die ganzen Umstände besser verstehen zu können. Und von der Rolle her würde ich sagen, ja, Führungskraft sollte auch ein Coach sein für Mitarbeiterinnen.
Welche Unternehmenswerte sind aus deiner Sicht notwendig zu leben oder sich auch zu verhalten nach diesen Werten bei einer High-Performance-Culture? Welche lebt ihr, welche beobachtet ihr, was wichtig ist?
Also wir leben vor allem Wertschätzung und Teamwork. Wertschätzung ist aus meiner Sicht besonders wichtig, weil wenn es keine Wertschätzung gibt für die einzelnen Personen, dann kann ich auch kein Team schaffen, das motiviert ist und engagiert an der Arbeit ist und Entscheidungen trifft. Für uns ist es immer wichtig, quasi jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hat einfach ihren Wert im Unternehmen, egal in welcher Rolle. Für mich beginnt es mit einfachen Dingen, dass wenn ich durch den Produktionsbereich gehe, dass ich ja wirklich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter grüße. Und da sind oft schon Besucher verwundert, dass auch diese Mitarbeiter alle, quasi die Besucher alle grüßen, wenn jemand durchgeht, weil sie dann immer sagen, oh, das kommt gar nicht so oft vor, wenn man durch eine Produktion geht, dass die Mitarbeiter die Besucher grüßen. Und das ist für mich ganz, ganz tragisch, wenn das nicht die Kultur wäre, dass wir jetzt da nicht von Haus aus einfach freundlich und offen sind zu anderen. Ja. Also diese Wertschätzung, Teamwork natürlich, einer allein ist gut im Team, gemeinsam ist man besser. Ist auch klar als Führungskraft heutzutage, man ist nicht mehr der Spezialist in allen Einzelbereichen. Also man braucht ein Team, man muss wissen, welche Leute brauche ich im Team, mit welchen Fähigkeiten. Weil man kann nicht alles alleine entscheiden, man braucht einfach mittlerweile für ein breiteres Spektrum. Und Integrität ist für mich eigentlich auch wichtig in einer High-Performance-Culture, auch in der Hinsicht, dass ich als Führungskraft auch berechenbar bin für meine Mitarbeiter, dass sie, wenn sie wissen, das ist meine Haltung zu gewissen Themen, dass dies jetzt von einem Tag auf den anderen komplett ändert und wir ganz, also ich plötzlich ganz was anderes verkörper. Hm.
Wir haben die 8 Säulen der High-Performance-Culture analysiert die letzten Jahre durch unsere Unternehmenskulturarbeit, aber auch durch unsere tägliche Beratungsarbeit in Transformationen, wo wir einfach wissen, welche Hebeln wir tätigen müssen, um Gruppen zu aktivieren. Anhand dieser 8 Säulen, die auch in meinem Buch drinnen stehen, die 8 Säulen der High-Performance im 21. Jahrhundert, orientieren wir uns bei diesen Interviews, mal mehr, mal weniger, wie man schon hören kann in der letzten Zeit. An denen handeln wir uns auch durch, sage ich, ja, an diesen Fragen, an den 8 Säulen, um einfach auch den Zuhörerinnen und Zuhörern zu bieten, die Vergleichssituation, ja, weil jedes Unternehmen ja anders tickt und jeder sieht das ein bisschen anders im Management. Und daher komme ich auch zu der ersten Säule, die Ergebnisorientierung. Welche Rolle spielt Ergebnisklarheit bei euch im Unternehmen, auch in deiner täglichen Führungsarbeit? Und wie misst du persönlich Erfolg jenseits der klassischen KPIs? Ja, den KPIs wird es ja alles messen, aber so, was definiert für dich auch Erfolg und die Ergebnisklarheit? Welche Rolle spielt das?
Der Business Snack, die Denkanstöße.
Also gerade Ergebnisklarheit ist wichtig, ja, damit ich auch weiß, keine Ahnung, an welchen Zielen arbeite ich oder worauf baue ich eigentlich meine Ziele auf. Wo für mich einfach eine klare Kommunikation dazu gehört. Je klarer ich über die Ergebnisse und über die Erwartungen spreche, umso leichter erreiche ich ein Ziel oder einen Meilenstein. Für mich persönlich, ja, abseits klassischer KPIs ist, was messe ich als Erfolg? Ich glaube, für mich ist es, dass ich mit mir selbst zufrieden bin, was nicht immer so einfach ist, weil ich einfach immer hohe Erwartungen an mich habe. Oft ist es auch wenn es ein positives Feedback von außen ist oder so, was natürlich auch immer wieder hilft quasi für positive Erfolgserlebnisse.
Okay. Und Ergebnisklarheit, wie teilt sie das mit den Führungskräften? Noch so?
Wir haben da unterschiedliche Formate. Also es gibt den engsten Führungskreis, das ist quasi das Executive Committee bei uns, mit denen wir aus der Geschäftsführung, also es ist quasi erweiterte Geschäftsführung, wo natürlich alles geteilt wird, um das Unternehmen weiterzuentwickeln zu können. Und dann gibt es den erweiterten Führungskräftekreis mit allen Abteilungsleitern, wo wir zweimonatlich quasi Infos geben und Infos einholen Und dann gibt es unter anderem dann auch das Größte, sind quasi Mitarbeiterversammlungen, wo wir einfach versuchen, also mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo wir versuchen, Informationen, Ergebnisse und so weiter weiterzugeben, einfach damit, damit es transparenter in alle Reihen geht.
Okay, sehr gut. Entwicklungsfähigkeit und Mindset. Wir reden ja immer in der heutigen Zeit über Growth Mindset, wachstumsorientiertes Mindset. Wie lebst du das in deiner Rolle? Und wie siehst du Lernen in deinem Kontext, im unternehmerischen, aber auch im persönlichen Kontext? Du warst ja in den USA, ja, das zeigt ja schon, dass du einen größeren oder weiteren Horizont als manche andere haben, ja, in dem Bereich. Wie hältst du das auch aufrecht?
Ja, ich glaube, es ist eben ganz spannend, was wir im Vorfeld ja schon ein bisschen diskutiert haben, dass die Lage gesamtwirtschaftlich, es ist aktuell nicht einfach oder wird nicht gerade einfach, und gerade in Zeiten wie diesen ist es natürlich eine Herausforderung, ein Growth Mindset zu haben. Aber gerade in diesen Zeiten ist es auch besonders wichtig. Growth Mindset ist für mich eben, dass man breiter denkt, über den Tellerrand hinausdenkt, auch, dass man Herausforderungen, die definitiv jeder Unternehmer, jede Unternehmerin gestellt ist, dass man die als Chance sieht und nicht nur ein Problemdenken hat. Wenn ich immer denke, okay, das ist alles ein Problem und alles ist eine Katastrophe, dann kann ich kein Team motivieren und ist auch schwieriger, Unternehmen zu führen, weil unternehmerisches Risiko ist auch ein Thema, das ich als Unternehmer mit eingehe. Und da ist ganz wichtig, in dem Veränderungsprozess, in dem wir aktuell sind, dass wir da positiv denken und die Chancen, die Herausforderungen auch als Chancen und positiv sehen. Ja. Wir haben, es gibt immer das Klassische in einem Team, dass bei einer Idee oft gleich mal 5 Argumente kommen, warum die Idee nicht gut ist. Deshalb habe ich zum Beispiel eingeführt, wir lieben jede Idee für 5 Minuten. Also 5 Minuten darf nur was Positives zu der Idee gesagt werden. Und erst dann kann man quasi kritisch sagen, ja, bitte bedenkt aber dies und jenes. Weil sonst oft der Idee halt einfach schon beendet wird, bevor man überhaupt begonnen hat zu diskutieren, weil es ist oft leicht, was Negatives zu sagen oder zu sagen, warum was nicht funktionieren wird, wie sich zu überlegen, was ist denn eigentlich gut dran. Ja, wie du schon gesagt hast, durch meine Auslandsaufenthalte habe ich gelernt in der Vergangenheit, also dass man auch andere Themen sieht und jeder Auslandsaufenthalt erweitert einfach das Denken, das Mindset, weil man mit anderen Dingen zu tun hat, wie in seinem gewöhnlichen Leben zu Hause. Und Wissbegier ist bei mir zum Beispiel eine meiner Stärken. Also ich lerne sehr gerne und entwickle mich sehr gerne weiter, bin sehr neugierig und für ganz viele verschiedene Themen, für die ich mich interessiere. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man interessiert bleibt als Unternehmer, Unternehmerin, sich mit neuen Dingen beschäftigt, weil heutzutage ist alles so schnelllebig, ja. Man muss sich da einfach mit vielen Themen beschäftigen und weiterentwickeln.
Mhm. Wir haben ja darüber gesprochen, wie man gedanklich auch an so Situationen herangeht, ja, also wie 2025. Und ich finde immer, Mindset prägt sehr stark, wie man darüber spricht, ja. Und wir sprechen ja in unserem Unternehmen nie über wir raunzen nicht. Ja, bei uns gibt es halt, okay, es ist ein anderes Jahr. Ja, das klingt anders, als wenn man sagt, boah, es ist herausfordernd oder es ist schrecklich, sondern ich finde, das prägt extrem das Mindset, weil wir merken das auch in unseren Projekten, in Beratungsprojekten, wie du über etwas sprichst und wie du die Haltung hast. Und viele sagen immer zu uns, ihr seid total entspannt und ihr geht's da ganz ruhig vor. Und ich sage, ja, weil das einfach unsere Haltung ist. Ich gehe immer davon aus, dass es leicht geht. Ja, und wenn es nicht leicht geht, dann werden wir eine Lösung finden, dass es leicht geht. Ja, und das ist so quasi ein ganz anderes Mindset, weil es dich zu ganz anderen Lösungen führt. Ja, das ist, das ist jetzt nicht Schönreden, wie manche glauben würden, sondern es ist wirklich so ein Gedanke, okay, ja, es ist eine Hürde da, aber es gibt ja für alles eine Lösung. Ja, die Frage ist nur, wie die Lösung haben, will ich sie auch nutzen. Ja, das ist dann eine andere Entscheidung, so wie du sagst, die Idee, ja, nach 5 Minuten kommen wir drauf, okay, es ist vielleicht nicht die ideale Idee, da muss man noch einmal darüber nachdenken. Verantwortung und strategisches Denken, wie gelingt es dir, operative Exzellenz, also diese tägliches Doing auf die strategische Ebene immer wieder zu reflektieren, aber auch umgekehrt strategische Ebene ins operative Business zu bringen? Ja? Wir neigen ja dazu, Werte, aber auch Strategien sehr oben zu lassen und nicht runterbrechen. Ich sage immer, die PS auf die Straße zu bringen. Wie schafft sie das auch? Ja? Und welche größten Hebeln hast du erkannt in deiner Arbeit, um dein Team in die Verantwortung zu bringen oder sie auch zu stärken, Verantwortung zu übernehmen?
Der Business Snack aus der Praxis.
Also ist auch meine Herausforderung, operative Exzellenz mit strategischem Denken zu verbinden, weil also auch ich mich immer an der Nase nehmen muss, dass ich nicht in der operativen Exzellenz hängen bleibe, was ja definitiv nicht meine Rolle sein sollte. Prinzipiell ist operative Exzellenz ist für mich so eine Grundvoraussetzung. Also das Core-Business muss funktionieren. Wir können es uns nicht leisten, dass wir nicht auf einem sehr, sehr hohen Niveau funktionieren. Ja. Das macht uns in unserem Service-Gedanken auch aus. Natürlich muss ich mir bewusst Zeiten schaffen für strategisches Denken. Man muss sich Zeit nehmen, weil und es ist oft genug, dass der ganze Terminkalender einfach voll ist mit Terminen. Da kommt man nicht auf andere Gedanken, dass man sie strategisch rausnimmt. Deshalb sind einerseits gewisse Offsites für mich ganz wichtig, auch für mich alleine teilweise, um auf neue Gedanken zu kommen, auch mit dem Team. Und ich versuche, dass ich unter der Woche immer wieder einen Terminblocker für mich habe, wo ich mit dem Thema strategisches Denken widmen kann. Ja. Also einfach zu gewissen Themen über den Tellerrand hinaus nach vordenken, wie könnte man das angehen oder wie könnte das passieren. Das ist für mich wichtig. Ja. Aber es ist immer wieder, dass ich mir erinnern muss, Achtung, auch die Strategie spielt eine große Rolle oder eine zentrale Rolle. Wir haben bei uns im Unternehmen einen Prozess definiert mit strategischen Zielen für die nächsten 5 Jahre. Und brechen es jährlich auf Teilziele runter. Diese Teilziele, die arbeiten auch die einzelnen Abteilungsleiter aus, also im Rahmen des Oberziels. Und da schauen wir eigentlich auch das ganze Jahr über, okay, wie sind wir da im Fortschritt, wie funktioniert das und versuchen so das ganze Team mit einzubinden, weil ein strategisches Ziel, also es ist vielleicht ein netter Absatz, nur ist es für den einzelnen Mitarbeiter natürlich nicht greifbar, so in die Richtung, was soll ich da jetzt tun oder nicht so einfach plakativ. Deshalb brechen wir es auch jährlich runter, was das eigentlich heißt. Und an dem arbeitet dann das Team über das Jahr. Und so schauen wir, dass wir alle gut einbinden, um auch strategisch weiterzukommen.
Und welche Hebeln siehst du am stärksten bei deinem Team bezüglich Verantwortung?
Vertrauen, würde ich sagen. Also Vertrauen ist sicher der größte Hebel. Vertrauen zu geben und auch damit Verantwortung abzugeben.
Vertrauensvorschuss und auch?
Ja, auch, ja. Ja, also mache ich und finde, braucht man auch für gewisse Positionen, weil sonst können die natürlich nie ins Arbeiten kommen. Und es ist auch wichtig, ja.
Okay. Kommunikations- und Informationsfluss. Wie schaffst du es in Zeiten der Informationsflut, Klarheit reinzubringen ins Team, aber auch Orientierung zu schaffen in der Kommunikation? Und gibt es Kommunikationsrituale oder Prinzipien, die ihr habt, wo ihr sagt, sie sind auch sehr erfolgreich und sind auch wirksam in der Organisation?
Ja, die Informationsflut ist durchaus, glaube ich, in jedem Unternehmen eine Herausforderung über unterschiedlichste Kanäle, die es einfach mittlerweile gibt. Ich versuche zumindest die Kanäle mit den Mitarbeitern mehr zu kommunizieren. Ich glaube, man muss laufend in der Kommunikation sein, damit man die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen das mitgibt, was jetzt wirklich wichtig ist, anhand dieser ganzen Flut, die da kommt, um das ein bisschen zu zentralisieren. Wir haben auch unterschiedliche Kommunikationswege definiert für Bereiche, damit nicht eine Sache über Teams kommt, die andere kommt über Mail und die dritte vielleicht sogar über WhatsApp. Weil das macht es dann natürlich schwierig. Kommunikationsritual, was sich bei uns besonders bewährt hat, wir sind eben im Obst- und Gemüsegeschäft und wir haben ein sehr schnelllebiges Business, also da ist eigentlich jeden Tag ganz viel Action. Und wir haben am Morgen ein schon fix eingerichtet, das ist jeden Tag um 8 Uhr, wo alle wichtigen, also alle Personen, die im Warenfluss zentral involviert sind, die stimmen sich in diesem schon fix ab. Wo gibt's die Probleme oder was sind die Herausforderungen und was kommt auf uns zu? So weiß automatisch das gesamte Unternehmen, hat die Info, haben wir Themen, haben wir keine Themen und wir können an dem weiterarbeiten. Das hat sich sehr bewährt, das dauert manchmal nur 15 Minuten, kann aber auch länger dauern, aber die Information ist bei allen relevanten Personen und alle wissen, wie der Tag, also was die Herausforderung an dem Tag ist.
Sehr gut. Sehr viel Klarheit. Werte und Umsetzungskraft. Welche Werte sind dir persönlich in der Führungsarbeit besonders wichtig und wie setzt du sie konkret im Alltag um? Und wie gewährleistet ihr auch, dass Umsetzungskraft nicht nur ein Anspruch bleibt, sondern wirklich spürbar ist, also wirklich die PS auf die Straße bringt und Wirksamkeit habt?
Der Business Snack. Jetzt mal ehrlich.
Für mich sind die Werte in der persönlichen Führungsarbeit denen, was wir vorher gesprochen haben für High Performance, sehr ähnlich oder gleich. Mhm. Wertschätzung ist für mich ein zentrales Thema, auch in der Führungsarbeit. Und auch Teamwork natürlich und Integrität, aber auch Innovation, also dass wir neue Ideen herzlich willkommen sind. Wir schauen auch immer, wo können wir uns verbessern, erneuern in einzelnen Bereichen. Aber Wertschätzung, würde ich sagen, ist der Wert, der für mich am wichtigsten ist im Alltag. Mhm. Das Thema Umsetzungskraft im Unternehmen, ich glaube, das hängt ein bisschen mit unserer Historie zusammen. Wie du eingangs schon gesagt hast, sind wir ja gegründet quasi Ende der 90er Jahre von drei Landwirten, wo eigentlich nicht wirklich was da war. Und das Thema, dass das Unternehmen so weit gekommen ist, wo es jetzt steht, also unter den 200 umsatzstärksten Unternehmen in Österreich, liegt daran, dass Umsetzungskraft eigentlich immer so eine Grundvoraussetzung war. Das hat natürlich mein Vater sehr, sehr, sehr stark geprägt, indem er Dinge sehr als Visionär sehr vorangetrieben hat, auch nie ruhig sein konnte, immer wieder neue Ideen ins Unternehmen gebracht hat. Und unser Team, das auch gewohnt ist, also wir kennen es nicht anders, als dass wir umsetzungsstark sind, weil es, würde ich sagen, einerseits in der DNA ist, durch die Schnelllebigkeit in dem Business auch extrem gefordert ist und wir eigentlich noch nie so wirklich eine Zeit gehabt haben, wo wir großartig uns ausgeruht haben. Wir waren immer in einer starken Wachstumsphase, eigentlich die letzten 20 Jahre, worüber wir natürlich auch sehr glücklich sind. Aber ich glaube, wir sind nach wie vor, also Umsetzungsstärke ist wirklich aufgrund der Gründungshistorie bei uns im Unternehmen verankert, ja.
Aber auch so diese Hands-on-Mentalität einfach tun, oder? Weil aus der Landwirtschaft, glaube ich, kommt es dann auch sehr stark. Da wird nicht viel überlegt, sondern machen wir mal schon, genau, dass wir das hinkriegen, oder?
Genau. Also viel tun, immer noch viel Bodenständigkeit, die uns prägt. Und ja, wir haben sicher, wir sind auch Familienunternehmen noch mit einer verhältnismäßig flachen Hierarchie. Also auch Entscheidungen werden relativ schnell getroffen. Und wir sind, glaube ich, dafür bekannt, dass wir schnell und wendig sind und flexibel.
Ja, und das möchten wir in der Zukunft, genau.
Genau, das möchten wir heute halt auf jeden Fall bei zunehmender Größe auch unbedingt behalten.
Ja. Genau. Balance und Ressourcen. Was bedeutet für dich Fokus aufs Wesentliche? Und wie schaffst du dafür Raum im Alltag, dass immer wieder die Prioritäten richtig gesetzt werden? Und hast du persönliche Strategien, auch unnötigen Ballast loszuwerden? Ja, wie schafft ihr das in der Organisation einerseits, euch zu verabschieden von Prozessen möglicherweise, die nicht mehr notwendig sind, hinzu, aber auch für dich selber, wo du sagst, okay, mentalen Ballast loszuwerden?
Ja, Fokus aufs Wesentliche ist durchaus auch eine Challenge, wenn man einfach viele, viele Optionen sieht und dann sich eigentlich überlegen muss, okay, was ist eigentlich das? Womit verdienen wir unser Geld? Was zeichnet uns aus? Was passt dazu und welche Chance wird jetzt wirklich ergriffen? Fokus aufs Wesentliche ist für mich in einem Raum mit vielen Bällen die wichtigsten zu sehen und zu bearbeiten. Den Raum dafür zu schaffen, ist ähnlich mit dem strategischen Denken für mich, würde ich sagen, einfach bewusst Zeiten finden, um sich auf das Wesentliche zu fokussieren und schauen, dass dieses vorangetrieben wird. Für mich persönlich, wenn ich sage persönliche Strategie, um Ballast loszuwerden, das geht ganz viel mit Sport. Ich laufe schon sehr lange und sehr gerne, da in unterschiedlichen Phasen, oft einfach längere Ausdauerläufe, die eher gemütlich sind, um den Kopf ein bisschen freizukriegen, aber auch zum Beispiel Intervalltrainings, um sich auszubauen. Genauso wie Yoga ist also, wo ich dieses Jahr eigentlich stark reingefunden habe, weil ich merke, okay, das gibt dann guten Ausgleich, also einerseits mit Kraftanstrengung, aber auch wieder mit den beruhigenden Faktoren, was mir in Summe gut tut, was ich merke. Also das brauche ich schon auch, damit ich mich anderweitig betätige, um auch wieder einen klaren Kopf zu haben.
Das haben wir gleich, Intervalltraining oder Laufen ist, ich bin jetzt auf Langstrecken gekommen und das eh schon länger, aber das macht richtig Spaß und das macht ganz genau. Ein anderes Mindset. Wenn du 15 Kilometer laufst, als wenn du 8 Kilometer laufst, oder? Das genau. Ist so diese 10 Kilometer Grenze, jetzt dann so die 15 Kilometer Grenze, sind schon einmal andere Challenge, finde ich, oder?
Genau. Also, und das auch in einem Pulsbereich, der gut geht. Das. Aber dann finde ich, macht es auch Spaß. Mir kommen dann immer ganz viele Gedanken. Also auch wenn ich mal langsamer laufe, hat man mehr Zeit zum Denken, ja.
Ja, da liebe ich die Zeit, dass ich was mitrennen lassen kann, nämlich ich lasse dann immer Tonband mitrennen, weil da ich komme auch immer auf Ideen. Ja, und ja. Will sie dann notieren, geht aber nicht, ja, und dann läuft das Tonband mit und wo ich dann die Dinge bespreche. Nachhinein höre ich es dann ab. Ich denke mir immer, ich atme ganz normal, aber wenn man dann immer reinhört, dann hört man schon, dass es doch ein bisschen an Luft fehlt, möglicherweise bei dem einen oder anderen Kilometer. Innovation und Fehlerkultur. Wie gestaltest du ein Umfeld, in dem neue Ideen entstehen dürfen? Du hast jetzt erst gesagt, diese 5 Minuten positiv zu sehen, aber wie geht es ja dann um mit diesen Ideen? Werden die sortiert und auch dann umgesetzt oder bleiben nur wenige übrig? Und wie geht es ja mit Fehlern auch um? Gerade in der Lebensmittelbranche ist es nicht immer einfach, ja, Fehler zuzugestehen oder auch zu machen. Das hört keiner gern. Wie geht es ja da um?
Der Business Snack. Reden wir mal Tacheles.
Also Fehlerkultur generell würde ich sagen, also es ist klar, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Es will natürlich so wenig wie möglich sein. Bei uns haben kleinere Fehler mit einem falschen Etikett, also eine falsche Beschriftung auf dem Etikett kann sofort eine riesen Auswirkung haben. Also wir schauen zum einen, dass die Prozesse eben so systemgestützt wie möglich sind. Trotzdem kommt es vor und es passieren Fehler. Was mir wichtig ist, es darf nicht zweimal hintereinander der gleiche passieren, ja. Dann müssen wir wirklich ernsthaft da sprechen. Ich weiß, wir haben ein Team, das versucht, sein Bestes zu geben. Es passiert was. Das tut den Mitarbeitern oft auch furchtbar leid, ja, weil es hilft halt dann nichts. Es ist passiert, es ist zu lösen. Nur wenn dann wieder das Gleiche passiert, dann ist mein Verständnis enden wollend. Dann muss man natürlich auch darüber sprechen. Aber im Prinzip Fokus Nummer 1 ist, wenn es einen Fehler gibt, okay, wie lösen wir ihn? Was ist das Problem? Auch die Analyse natürlich, was genau ist da jetzt schiefgegangen, wie hätte man es verhindern können und ein zweites Mal sollte halt genau dieser Fehler nicht passieren. Also mir ist wichtig, dass man offen drüber redet, da geht es oft gar nicht um die Schuldzuweisung, welcher Mitarbeiter hat jetzt genau welchen Schritt falsch gemacht, sondern wie machen wir es, dass uns das nicht mehr passiert.
Ja, also den Fehler zu nutzen, um besser zu werden.
Genau. Weil es hilft ja nichts, wenn ich nicht drüber rede, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er noch einmal kommt, relativ groß.
Zusammenarbeit und Erfolge. Was machst du für die gute Zusammenarbeit? Ja, du schickst dir Vertrauen, Reden, Kommunikation, aber was gibt es darüber hinaus noch in der Organisation, dass ihr gut miteinander könnt, gerade weil ihr so gewachsen seid, die Jahre verliert man sie ja manchmal in dem Wachstum. Und wie feiert sie? Feiert sie überhaupt Erfolge? Und wenn, wie? Und wird das oder geht es nur von einem Thema zum nächsten? Weil Unternehmen, die halt so stark wachsen, ist halt immer wieder das nächste und das Innehalten fehlt. Wie ist das bei euch?
Das ist genau ein Thema oder ein Thema von mir persönlich, dass ich oft denke, okay, Ziel 1 geschafft, passt, gehen wir zum nächsten. Was natürlich nicht optimal ist. Und ich habe mir fest vorgenommen und habe das dieses Jahr schon gemacht, dass einfach Erfolge gefeiert gehören in unterschiedlichen Ausprägungen. Wir haben jetzt zum Beispiel wirklich hervorragende Audit-Ergebnisse gehabt bei unseren unterschiedlichen Lebensmittel-Audits, die wir haben, wo ich dann wirklich das Team eingeladen hat, das da am meisten involviert war und gesagt, so, jetzt gehen wir was trinken, jetzt gehen wir was essen, weil es sind wirklich großartige Ergebnisse. Und da halten wir jetzt einmal kurz inne, ja. Oder eben auch sonst feiern mit, also natürlich Weihnachtsfeiern, Geburtstagsfeiern und so weiter. Und bei größeren Erfolgen eben habe ich mir fix vorgenommen, dass wir die ja mehr feiern und ich die auch für mich persönlich mal kurz durchatmen und so, okay, wir haben jetzt wirklich was geschafft und erst dann geht's zum nächsten Ziel. Die gute Zusammenarbeit, die hängt für mich einfach tatsächlich wirklich mit viel offener Kommunikation zusammen. Ich glaube, man sollte untereinander wissen, woran man ist. Man sollte dafür, also viel, aber entsprechend viel kommunizieren, damit immer alle den Stand haben oder das Gefühl haben, sie haben die Informationen, die sie brauchen, um weiterarbeiten zu können. Und für mich hängt auch viel dran, dass ich teilweise einfach so ein bisschen reinspüre, okay, was beschäftigt die Mitarbeiter, was haben sie gerade für Themen, was natürlich auch oft nur mit Kommunikation einhergeht, damit man das eigentlich auch mitbekommt. Und ich glaube, wir sind ein doch teils sehr, sehr junges, dynamisches Team mit eigentlich einem sehr, sehr guten Betriebsklima, die alle Spaß an der Arbeit haben. Natürlich gibt es auch Herausforderungen und Tage, die nicht so gut sind wie in jedem Unternehmen. Aber im Großen und Ganzen, würde ich sagen, haben wir einen sehr starken Zusammenhalt.
Wie siehst du High Performance in der Zukunft, in den nächsten Jahren?
Ja, ich glaube, das, was wir jetzt schon alles über High Performance gesprochen haben, das wird nur noch wichtiger werden in einem schnelllebigen Umfeld. Wir werden auch in Zukunft laufend mit neuen Themen zu tun haben. Also diese Schnelligkeit, die wir jetzt drinnen haben in der Welt, die wird nicht mehr zurückgehen. Und deshalb glaube ich, dass man High Performance und Culture und gute Teams, gute Teamzusammenarbeit auch in der Zukunft extrem wichtig ist. Ja. Eben eine offene Kommunikation, aber auch Verantwortung abzugeben, sich untereinander zu vertrauen. Das sind für mich schon so Key Aspects, die wir mehr denn je brauchen werden in der Zukunft.
Okay. Und was ist dein persönlicher Business-Snack für High Performance? Laufen hast du ja gesagt, Yoga. Aber gibt es noch irgendwas Businessmäßiges, wo du sagst, das ist, auf das setzt du? Das hilft dir, Performance zu erreichen im täglichen?
Der Business-Snack. To-dos.
Ich glaube, es ist tatsächlich ja, im Englischen sagt man so, put the fish on the table. Oder quasi die Treppe beginnt man von oben zu kehren. Einerseits als Führungskraft eben da ein bisschen transparenter zu sein, aber auch Dinge, die nicht passen, einfach anzusprechen. Egal in welcher Ebene, weil oft gibt es da den Elefanten im Raum, über den nicht gesprochen wird, den aber alle spüren. Und ich habe die letzten Jahre schon erklärt, es ist leicht, aber man sollte es auch einfach ansprechen und darüber sprechen, was los ist, wie zu hoffen als Führungskraft, dass das irgendwann vergeht. Und dass sie das für selbst regelt, weil es regelt sich meiner Erfahrung nach nur, also nicht.
Sehr gut. Danke dir für das großartige Gespräch, Katrin. Danke für deine gerne. Zeit. Wir sind am Ende. Ja, ich finde jeden Podcast einfach großartig, sage ich immer am Ende, weil es einfach Spaß macht. Ja, danke dir für die Zeit, für den Einblick in eine Branche, die nicht jeder kennt, ja, die nicht so üblich ist immer in der Öffentlichkeit, sage ich. Man weiß es zwar, wenn man in die Obst- und Gemüsetheken geht, dass es da irgendwen dahinter gibt, aber jetzt wissen wir auch, wer dahinter steht. Danke dir.
Danke für das Gespräch.
Der Business Snack. Was ist zu tun?
Willst du mehr über die Praxis aus unserer Arbeit mit Unternehmen erfahren, dann hör auch gern in die Podcast-Serie rein, in denen ich detailliert über die 8 Säulen spreche. Möchtest du herausfinden, wo in deinem Unternehmen bereits High-Performance-Stärken vorhanden sind und wo noch Potenzial liegt, dann fordere unseren High-Performance-Pulse-Check direkt unter office@bquiz.at an. In nur 10 Minuten beantwortest du ein paar Fragen und erhältst dein Ergebnis bereits eine Minute später per Mail. Für Rückfragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung und natürlich auch für ein persönliches Gespräch. Du möchtest uns Feedback geben? Gerne via LinkedIn oder per E-Mail an office@bquiz.at.
Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinen Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Viel Spaß beim Podcast Nachdenken. Auf Wiederhören.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke van Beekhuis Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.beekhuis.at.